ARD.
Hallo, hallo, hier bei Fakt ab. Diese Woche wieder mit Sina Kürz und Julia Nestlin. Hi zusammen.
Hallo.
Und diese Woche sind wir leicht zu unterscheiden, nämlich diejenige, die verschnupft klingt, das ist Julia Nestlin, das bin ich. Hallo.
Genau, das bist du. Und die eine total gesunde, fitte Stimme hat. Ich bin, glaube ich, die Einzige in diesem Land gerade, die gesund
auch.
Ist.
Ja, es geht rum.
Mich wird's auch noch kriegen.
Absolut. Was hat dich diese Woche beschäftigt? Wir gucken ja immer, was die Woche einfach so an skurrilen und lustigen wissenschaftlichen Meldungen rauskam oder auch an sehr ernsten Meldungen, wo wir aber denken, Moment mal, da könnte man nochmal nachgucken.
Ja, genau. Schön, dass du es so fragst. Mich haben Penisse beschäftigt.
Ah, ja. Standard bei Fakt ab.
Ja, super.
Mich haben die geklonten Doggen des neuen argentinischen Präsidenten beschäftigt.
Das wusste ich nicht. Also ich habe von dem neuen argentinischen Präsidenten gehört, aber ich wusste nicht, dass auch noch sowas damit bei ist.
Okay. Aber warte, es sind keine Doggen, es sind Mastiff. Es sind Mastiff-Hunde.
Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen einer Dogge und einem Mastiff ist. Ich bin froh, dass ich weiß, wie eine Dogge aussieht.
Ich glaube, beide sabbern sehr viel. Aber Sina, mich wundert, dass dich nicht die ISS irgendwie sehr beschäftigt hat. Hat die nicht irgendwie am 20.
So.
November oder so 25. Geburtstagsjubiläum gehabt?
Ja, ja, Happy Birthday ISS am 20. November, also am Montag, ist sie 25 Jahre alt geworden.
Hm. Stolzes Alter.
Es ist echt krass, dass das seit 25 Jahren um die Erde fliegt.
98er-Jahrgang dann.
98er-Jahrgang,
Gen
genau.
Z.
Genau. ISS ist Gen Z. War schon immer klar.
Ja.
Aber ich finde auch, also mir ist es eigentlich egal, sie ist jetzt schon so alt. Ich finde viel wichtiger, sich mal klarzumachen, wann stirbt sie denn? Also wann
wird
ihr
letzter Geburtstag sein?
Genau, also die Leute denken ja so, ja, das ist die Raumstation.
Ja.
Und manche sind ja geboren und die Raumstation war schon da. Ne?
Ja.
Also die können ja auch schon alle laufen, die zu der Zeit geboren wurden. Aber die ist halt nicht für immer da. Die war nicht für immer da und die wird halt irgendwann abstürzen. Die wird kontrolliert, Fußballfeld groß ist das Ding, wird kontrolliert in den Ozean abstürzen. Und es wird wahrscheinlich so 2030 passieren, sagt die NASA. Dann ist Schluss.
Also so mit 32 Jahren, wenn ich jetzt korrekt rechne.
Nochmal 7 98, Jahre drauf.
98 ist sie hochgeflogen?
32, ja.
Okay.
32 Jahre alt.
Okay.
Ein sehr junges Alter, aber jede Raumstation hat ihr Ende.
Ja, und
die größte menschengemachte Sternschnuppe.
Die Technik ist ja auch irgendwie veraltet irgendwann, oder? Dann, oder? Warum
ja,
wird
genau,
die runter?
So Windows-Rechner und so.
Alte Betriebssysteme,
Genau.
Ja.
Braucht keiner mehr Paint und so, kann man nicht gebrauchen, deswegen ab ins Meer damit.
Wir hatten noch neulich mal dieses Experiment zum Münzwurf, wenn du dich erinnerst, wo so um die 50 Jungforschende 12 Stunden lang Münzen geworfen haben, Kopf oder Zahl.
Mhm.
Und jetzt habe ich eine Studie gefunden, wo ich auch wieder dachte, lustiger Versuchsaufbau. 500 Menschen haben dabei zugeschaut, wie andere Menschen eine Box geschüttelt haben. So eine paketgroße, verschlossene Box.
Mit irgendwas drin.
Genau. Und die haben damit etwas erforscht, eine Fähigkeit, die wir alle haben und uns aber gar nicht so bewusst sind, dass wir da wahnsinnig gut drin sind. Deswegen, passt gut auf, neuer Punkt für einen Lebenslauf vielleicht. Und zwar nur daran, wie sich jemand bewegt oder wie jemand eine Box bewegt in dem Fall, können wir erkennen, was die Person gerade über ihre Umwelt herausfinden will. Das checken wir. Ist eine Forschung von der Johns Hopkins University und also stell dir vor, es gab zwei Videos. Auf dem einen Video ist eine Person, die herausfinden will, welche Form die Gegenstände in der Box haben. Also sind die rund, sind die eckig, dreieckig, länglich. Und im zweiten Video ist eine Person, die will herausfinden, wie viele Gegenstände in der Box sind. Und du kannst ja mal für dich überlegen, wenn du eine geschlossene Box bekommst, wo du nicht weißt, irgendwie, ne, also kannst nicht reingucken, welche Bewegung würdest du denn machen, um herauszufinden, wie viele Gegenstände da drin sind?
Also vielleicht erstmal langsam angehen, wenn irgendwas aus Glas drin ist, dann habe ich ja nur einen Versuch beim Schütteln, um zu wissen, welche Form es hat
glaub,
oder so.
Ich glaube, unzerbrechlich war eine Voraussetzung dafür.
Okay, gut, das wäre schön, wenn man die Rahmenbedingungen müsste man, glaube ich, schon wissen.
Ja.
Aber man könnte die Box ja erstmal so ein bisschen kippen und schauen, rollt da vielleicht was? Hat das irgendwie eine
Ja, aber das ist ja Form. Ich habe dich ja gefragt, wie viele Gegenstände dran sind.
Würde ich auch rollen. Dann
auch rollen?
Du erstmal, ob das so, wie heißt das Instrument?
Wie in diesem Regenmacher, meinst du?
Ja, genau. Ja, Regenmacher.
Ich weiß nicht, was ist denn das Fachwort für den Regenmacher?
Das ist, glaube ich, irrelevant. Aber ich würde es wirklich erstmal so vorsichtig kippen und zu gucken, wie viel rollt oder bewegt sich denn da von der einen Ecke der Box in die andere. Mhm. Oder würdest du direkt Vollgas geben und das Ding einfach so Whisky-Mixer-mäßig?
Also ich muss sagen, meine erste Intuition wäre so schütteln gewesen, so dass es mal so innen hochhüpft, dass ich merke, okay, wie viel Masse, weil die fliegen ja dann alle unterschiedlich schnell auch wieder runter. Mhm. Und also ich teile diese Videos auf jeden Fall in den Shownotes, könnt ihr draufklicken und auch auf meinem Instagram-Kanal, da findet ihr mal Bildmaterial. Und tatsächlich ist es so, die Personen, die wissen wollen, wie viel drin ist, die fangen erstmal eher so an, so eine hüpfende Schüttelbewegung zu machen. Und diejenigen, die die Form wissen wollen, machen genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem Hin- und Herrollen und Kippen, ne? Um zu sehen, rollt das, kippt das. So, ne? Mhm. Und diese Testpersonen haben das in fast allen Fällen immer richtig erkannt, was die Leute jetzt gerade machen müssen. Und das ist schon irgendwie wahnsinnig faszinierend.
Das war's. Also die Leute beobachten andere Leute, wie sie diese Box schütteln, bewegen, was auch immer, und müssen sagen, will dieser Mensch gerade rausfinden, welche Form in der Box versteckt ist oder wie viele Einzelteile, Masse darin versteckt ist. Okay, das können die Leute dann.
Ja. Das kann man erkennen. Und das ist total faszinierend, weil das scheinbar wahnsinnig intuitiv passiert. Also wir haben natürlich auch schon selbst mal versucht, irgendwie Sachen rauszufinden. Wir können das dann direkt erkennen und übertragen, also in der Kognitionswissenschaft.
Ja, so Empathie ist das einfach so, ne? Also kannst dich so reinfühlen, nicht in die Box, aber in den Mensch, der die Box hält, oder?
Weiß ich nicht, ob die Kognitionswissenschaft dieses Vokabel auch benutzen würde. Würde ich jetzt mal mit einem Fragezeichen markieren. Aber es ist auf jeden Fall total sinnvoll, das zu erforschen, weil man beispielsweise auch eine künstliche Intelligenz trainieren könnte, wenn wir in Zukunft mit Robotern irgendwie arbeiten oder mit AIs, die uns irgendwie helfen sollen, dann kann die AI ja lernen von unserem Verhalten, was wir eigentlich gerade für ein Problem haben, was wir gerade suchen vielleicht, ne? Oder was wir herausfinden wollen und dann direkt adaptiv irgendwie reagieren. Also dafür könnte es total nützlich sein. Und es ist aber auch so ein bisschen interessant, finde ich, sich das immer so ein bisschen metamäßig anzugucken. Ich finde es immer total interessant, wie die Wissenschaft unsere Handlungen so clustert und einsortiert in was für Schubladen. Und das eine sind epistemische Handlungen. Jetzt komme ich mit ein paar Fachbegriffen, aber ich finde es spannend. Hört euch das mal an.
Okay. Epistemische Handlungen. Oh Gott, okay,
ja. Das kommt von Episteme, heißt es, glaube ich, Wissen auf Griechisch. Das heißt, sind irgendwelche Dinge, die wir machen, um irgendeine Erkenntnis zu bekommen. Also ist da jetzt ein rundes, rollendes Ding drin oder halte ich meinen Fuß gerade ins Wasser, um die Temperatur zu checken? Oder ob es einfach nur eine pragmatische Aktion ist, stelle ich die Box irgendwo hoch oder halte ich meinen Fuß einfach rein, weil ich gleich ins Wasser gehen will? Und das können wir einfach unterscheiden, auch bei diesem Fuß ins Wasser halten. Wir checken das, ob das gerade eine Aktion ist, wo jemand irgendwas rausfinden will und Wissen sammeln will damit oder ob es einfach irgendwie gemacht ist. Das finde ich schon cool, oder?
Ich finde das überhaupt nicht beeindruckend. Überhaupt nicht.
Sina!
Tut mir leid, ist so. Aber ich finde schön, dass es dich so sehr beeindruckt. Aber irgendwie ist es so, du guckst, was der Mensch macht. Du bist selber ein Mensch und denkst so, ja, I guess, er will das und das gerade rausfinden. Also man beobachtet doch Leute und guckt, was die machen.
Ja, für uns ist es selbstverständlich.
Boah, in diesem Zusammenhang einmal, kennst du diese, das habe ich bestimmt schon mal in irgendeiner Folge gesagt, kennst du diese Videos, wo Leute, Simple Technology oder wie das heißt, wo Leute im Urwald irgendwas bauen? Mhm. Das sind dann so Videos, die gehen 50 Minuten, ist kein Ton, keiner redet, aber du schaust irgendeiner Person zu, wie sie im Urwald einen Swimmingpool baut oder so. Mhm. Und zwar nur mit einem Stock, also die haben gar kein richtiges Werkzeug. Mhm. Und du schaust die ganze, es war damals in der Physikfachschaft, in Klausurphasen, wo keiner mehr lernen wollte und wir irgendwann alle nur auf dem Sofa saßen und haben dann irgendwie zu zehnt auf den Bildschirm gestarrt und zugeguckt, wie irgendwer da was gebaut hat oder irgendwie eine Höhle ausgegraben hat oder irgendwie so einen Wasserfilter gebaut hat. Und da hörst du ja auch nicht, was macht die Person. Mhm. Und wir alle so, ah, was macht er jetzt? Ah, er sammelt Steine. Ah, er will das und das, Mann. Mhm. Ah, interessant. Mhm. Ah, was macht er jetzt? Damit konnte man sich stundenlang beschäftigen.
Da habt ihr ganz viele epistemische Handlungen beobachtet, Sina. Jetzt weißt du Bescheid.
Genau. Das Talent kannte ich schon lange bei mir. Wir haben ja viele Labormäuse in der Community. Ich nenne es mal Labormäuse, weil es sind viele unter unseren HörerInnen, die einfach irgendwie im Labor arbeiten. Mhm. Also ich meine jetzt nicht Labormäuse im Sinne von Testobjekte, die dann irgendwie Genickbruch kriegen oder so. Nein, aber sondern Leute, die wirklich im Labor arbeiten. Mhm. Deswegen liebe Grüße an Zoe aus Holland, die Fakt ab letztens gehört hat, die letzte Folge, auf dem Weg vom Labor weg. Und da ging es, glaube ich, in der letzten Folge um Käferpenisse oder irgendwie sowas. Und da hat sie sich gedacht, da hat sie doch das perfekte Thema. und hat uns ein ähnliches Thema geschickt, von dem sie übrigens explizit in ihrer Nachricht gesagt hat, das könnte Aeneas interessieren.
Aeneas, aber, okay. Ja, wir denken jetzt an ihn.
Genau, wir denken an ihn, weil danke Zoe, du hast ja nicht mit dem SWR-internen Dienstplan gerechnet. Aeneas ist diese Woche nicht da, das heißt, ich muss das jetzt machen.
Du darfst es machen, Sina.
Ich darf es machen, ja. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe heute einige Fledermaus-Pornos geguckt. Was hast du so gemacht, Julia? Es war fantastisch.
Naja, geklonte Hunde angeschaut.
Auch schön. Wir lieben unseren Job. Also, Fledermäuse sind ja Säugetiere.
Mhm.
Und die männlichen Fledermäuse haben einen Penis.
Mhm. War mit zu rechnen?
Ja, und die sind anscheinend das erste Säugetier, das sich wohl trotz Penis, trotz eines gigantischen Penises, nicht mit Penetration paaren. Also Penetration, Einführung des Fledermaus-Penis in die Fledermaus-Vagina.
Ja.
Machen die nicht so, obwohl sie einen fantastisch großen Penis haben.
Mhm.
Das ist übrigens eine Folge, in der sehr oft das Wort Penis fallen wird, aber wir lachen da nicht mehr drüber, wir sind erwachsen.
Ja.
Also, die Breitflügelfledermaus hat einen Penis, der zu groß ist für die Fledermaus-Vagina.
Scheiße.
Und das ist. Das geht jetzt zur Sache. Also, und das ist auch kein Gerücht, ne? Das haben nicht irgendwelche Alpha-Fledermaus-Männchen in der Fledermaus-Population verbreitet, dass ihre Penisse zu groß sind. Nein, es wurde gemessen von anderen Säugetieren, nämlich von Menschen.
Mhm.
Genau. Der irrigierte Fledermaus-Penis kommt auf 16,5 Millimeter. Die Tiere sind 6 bis 8 Zentimeter groß. Also 1,6 Zentimeter Penis bei 6 bis 8 Zentimeter großem Tier. Das sind so 20% der gesamten Körperlänge.
Moment mal,
also
bei einem Mensch. Was sind 20% von 1,80?
Ja, ich hab auch mal mich so hingestellt und versucht abzumessen, auch wenn ich ein Mädchen bin und keinen Penis besitze. Aber wie würde das dann aussehen bei meiner Körpergröße? Und ja, es ist, weiß nicht.
36 Zentimeter bei 1,80, ja, falls ihr es wissen wollt.
Und das Problem ist, dass dieser Penis nicht nur 7-mal länger ist als die gesamte Fledermaus-Vagina, also auch gar nicht komplett reingeparkt werden kann, sondern der Durchmesser von dieser Penisspitze ist 7,5 Millimeter und die Vaginalöffnung nur 1,1 Millimeter. Also das Ding ist auch viel zu breit. Es ist viel zu groß.
Aber, also sorry, was hat sich denn die Natur da gedacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde erstmal, wie wird das Weibchen denn schwanger?
Ja.
Es ist ja keine Penetration, wie wir jetzt wissen. Erstes Säugetier, herzlichen Glückwunsch, das ohne Penetration Sex hat. Es hält diesen Penis nur an die Öffnung von der Fledermaus-Vagina und dann bewegen die sich einfach nicht mehr.
Mhm.
Also es wird einfach an die Öffnung gehalten, dann bewegen die sich nicht, teilweise bis zu 12,7 Stunden.
Mhm. Die 0,7 war wichtig.
Die war wichtig, 12,7 Stunden lang, keine Bewegung.
Mhm.
Und dann ist, irgendwann bewegen sie sich dann wieder und dann hat man gesehen, dass... Jetzt noch mal kurz tief durchatmen. Dann hat man gesehen, dass bei der Fledermaus-Vagina irgendwie so nass ist.
Okay.
Ja.
Und das passiert einfach so. Irgendwann.
Ja, das anscheinend. Also anscheinend braucht es dann nicht die, wie heißt das, wenn man das bewegt und Stimulation. So.
Ja, ich hätte jetzt einen weitaus landläufigeren Ausdruck benutzt, aber ich finde das gut, was du sagst, ja?
Genau, brauchen wir nicht. Braucht das Fledermausmännchen nicht, es braucht einfach Ruhe und dann geht der Schuss irgendwann los. So.
Slow
und
Sex.
Dieser Penis ist aber wohl dafür da, also die Spitze vom Penis ist so herzförmig, steht auch tatsächlich genauso im Paper, Spitze geformt wie ein Herz, was das Thema jetzt auch nicht rettet, finde ich, aber egal.
Mhm.
Und mit dieser herzförmigen Spitze können sie bei der beim Fledermausweibchen eine Hautfalte wegschieben. Also sie, die ist irgendwie da, um die Vagina irgendwie so zu schützen, so abzudecken, weiß nicht, wie ein Reißverschluss, keine Ahnung. Und sie können halt mit ihrem Penis, also die benutzen ihn wie einen Arm, das wurde auch in diesem, ja, es ist fucked up, hallo, herzlich willkommen für alle, die zum ersten Mal dabei sind.
Oh Gott.
Und die benutzen ihren Penis dann wie einen Arm und schieben diese Hautfalte dann zur Seite. Und dann können sie, genau, haben sie es so zur Seite geschoben und dann kann es losgehen. Das wurde mit Kameras beobachtet in einem Kirchturm in den Niederlanden.
Okay.
Also das sind ForscherInnen, die in den Niederlanden und auch in der Auffangstation der Ukraine hat man eben so ein Kamerasystem eingebaut. Ne? Diese ganzen tollen Voyeure unter den BiologInnen haben dann das Kamerasystem dahingesetzt und jetzt haben sie ganz viele Fledermaus-Pornos, haben 97 Paarungen beobachtet. Ich finde, das ist ein richtig unwürdiger Job. Ne?
Ja, also vor allem
ich rede nicht von meinem Job, also für mich auch, ne, aber auch für die Leute, die das machen. Das ist so, wie stellt man sich das vor, dass so Forscher dann da sich diese Videos angucken und beobachten das dann und dann schreiben sie in ihr Protokoll irgendwie, ja, Breitflügelfledermaus B schiebt mit seinem Penis die Schwanzhaut von Weibchen E weg. Geil, geile Beobachtung.
Ja.
Der Leibniz-Preis ist mir sicher.
Und dann wartest du ja 12 Stunden.
Dann wartest du auch noch 12 Stunden.
Ja.
Und also dann bist du auf jeden Fall erleichtert, wenn das Video um ist.
Das
nach 12,5 Stunden.
Stimmt, ja. Aber trotzdem, Sina, also warum? Warum soll es sinnvoll sein, dass Fledermäuse 13 Stunden aneinander hängen?
Das weiß man nicht, Julia. Das schreiben die in dem Paper auch, man weiß es nicht. Es ist so, ich habe es mir auch gefragt, was denkt sich die Evolution dabei, irgendwie den viel, also einen riesigen Penis zu machen und auch, dass sie den dann benutzen wie einen Arm. Ich habe auch überlegt, heißt das jetzt, dass evolutionstechnisch irgendwie das Fledermausmännchen in 100.000 Jahren hat das dann nicht mehr so ein Herzform, nicht so eine herzförmige Spitze, sondern so eine handähnliche Spitze vielleicht, ne? Also was macht die Evolution, ne? Dass es noch mehr Hautfalten irgendwie wegschieben kann.
Die Hautfalte greifen kann, ja.
Ja, genau. Also Evolution wollen wir auch nicht hinterfragen.
Wir sind gespannt. Ich habe noch ein kleines Thema oder großes Thema, je nachdem, ich glaube, diese Hunde sind ganz schön groß, aus der aktuellen weltpolitischen Lage, wo ich wirklich dann mal genauer hingucken musste zweimal. Und zwar, es geht um Argentinien und um diesen neuen künftigen Präsidenten, der gewählt ist. Man nennt ihn auch Anarchokapitalist Javier Milei.
Ja, der mit der Kettensäge.
Exakt, der auch gerne mit Kettensägen auftritt.
Wahnsinnsvideo.
Mhm. Ich muss sagen, mir macht das schon Angst, das zu beobachten. Ich meine, wir sind jetzt kein politischer Podcast. Ich meine, der Staat ist irgendwie bankrott, Inflation ist sau hoch, Armutsrate ist hoch. Also es ist irgendwie...
will man schon einen Präsidenten mit einer Kettensäge. Ist doch,
also. Ja, also man kann ihn so als politisches Ventil der Unzufriedenheit sehen vielleicht. Aber warum wollen wir über ihn sprechen? Vor allem, weil er 5 geklonte Mastiffhunde hat und mit ihnen zusammenwohnt. So, der Ursprungshund ist ein englischer Mastiff namens Conan. Also benannt nach Conan der Barbar.
Also die sind eigentlich ganz süß. Die sehen so ein bisschen schlabbrig aus. Die haben so, sind so beige. Ich weiß jetzt nicht, wie die vom Kettensägenmann
aussehen. Doch, ich glaube, die sind meistens, also die sind so ganz faltig im Gesicht, haben so richtig sabberige Lippen und Münder.
Mastiff.
Ja, aber sind auch massiv, die Hunde. Also die sind wirklich groß, sehr groß, sehr, sehr groß.
Massiv?
Ja.
Mastiff ist massiv.
Ja, Mastiff sind massiv. Auf jeden Fall, er hat 5 davon. Und geklont alle von diesem alten Conan. Und Conan war wohl der... oft die einzige Gesellschaft, die Mr. Javier Milei an Weihnachten hatte. Also es ist auch ein bisschen eine traurige Geschichte. Und als dieser Conan gestorben ist, ist viel passiert. Unter anderem hat eine Freundin ein Profil des verstorbenen Hundes in den sozialen Medien eingerichtet, an das Milei Liebesnachrichten schickt. Außerdem hat der jetzt Präsident Conan klonen lassen in den USA. Und diese 5 geklonten Mastiffs sind benannt nach liberalen Wirtschaftswissenschaftlern. Milton Friedman, Murray Rothbard, Robert Lucas sowie nochmal Conan, weil er wohl wie sein genetischer Vater ist. So.
Conan Junior. Mhm.
Weiter geht's. Dieser jetzt designierte Präsident und seine Schwester haben sich in Telepathie schulen lassen, um mit toten und lebenden Hunden kommunizieren zu können. Die sagen, die können auch noch mit dem toten Conan reden. Und es gibt eine Biografie über den Präsidenten. Ich glaube, die ist nicht autorisiert, aber es gibt sie. Also, die Hunde leben mit dem zusammen. Und die sollen agieren wie ein Schattenkabinett. Jeder Hund berät ihn zu einem anderen Themenbereich. Das kann man jetzt nicht 100% überprüfen, aber es ist extrem skurril.
Das kann nicht sein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du solche Facts rausballerst heute. Der neue argentinische Präsident hat 5 doggenähnliche Viecher.
Sorry.
Ja, Mastiffs, okay, das Wort Mastiff ist für mich so relativ neu, egal. Der argentinische Präsident hat 5 Hunde.
Massive Hunde.
Mit denen er nach einem Telepathiekurs, Entschuldigung,
ja.
Ich bin wirklich gerade ein bisschen sprachlos, die er als politischer Berater.
Sagt man. Ich kann das jetzt nicht abschließend wissenschaftlich.
Aber dass er einen Telepathiekurs gemacht hat. Das ist schon mal, ist das gesetzt?
Das
Weil
ist,
das macht mich schon fertig. Das ist jemand, der an der Spitze von einem Land steht. Und ich weiß ja schon, was er so zum Thema menschengemachter Klimawandel, kann ich mir schon alles denken, alles gut. Aber das ist, also ich denke manchmal, mich kann nicht mehr so viel schocken, aber es ist immer noch krass.
Ja. Aber worüber ich eigentlich sprechen möchte, sind eigentlich die geklonten Hunde.
Wir wollen eigentlich über klonen.
Weil, also ganz kurzer Gruß an unsere Kolleginnen und Kollegen von Too Many Tabs. Die sind auch wie wir in der ARD-Audiothek, könnt ihr reinhören. Die haben da schon mal im August grundsätzlich drüber gesprochen. Also es gibt tatsächlich mehrere Firmen auf der Welt, die anbieten, Haustiere zu klonen. Unter anderem in den USA eben, China und Südkorea. Man zahlt wohl so 90.000 Euro umgerechnet. Man kann Hunde klonen, Katzen klonen, Pferde klonen. Es gibt auch irgendwie so einen Polospieler, ich glaube auch ein argentinischer, der einfach sein Polopony geklont hat und mehrere im Stall hat und dann immer mal so durchtauscht zum Beispiel.
Hat er sich denselben Ferrari mehrfach gekauft.
Es gibt auch einen deutschen Hund, der schon geklont wurde. Und dieses kommerzielle Klonen ist in Deutschland aber natürlich verboten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ja. Alle oder vielleicht einige aus unserer Generation fällt dann immer das Wort Dolly ein. Also sie ist scharf.
Ja.
Und seitdem, also ist bei mir jetzt auch nicht mehr viel hängen geblieben bei diesem Thema. Ich dachte, das hat sich erledigt, weil wir so waren, nee, vielleicht sollte man Lebewesen nicht klonen.
Ja, genau. Also
Hashtag Ethik.
Mhm. Also Hashtag Ethik, aber man muss auch sagen, Klonen ist wahnsinnig ineffizient. Also Dolly war ja 1996 das erste erfolgreich geklonte Schaf so. Nach 277 Versuchen.
Mhm.
Also gib dir das mal, wie viele Eizellen und wie viele hier dann eingepflanzt und dies, das. Also das ist unglaublich aufwendig. Und also muss sagen, grundsätzlich kann man Lebewesen klonen, man kann auch Menschen klonen, theoretisch. Aber es ist einfach wahnsinnig aufwendig. Es gibt nur eine Erfolgsrate von 2-3% und es ist halt auch, also ich versuche es mal ganz runterzubrechen.
Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du mal ganz kurz einen Crashkurs, wie klont man so
ganz kurz,
klonen.
Wenn ihr zu Hause gerade eine Pipette da habt,
genau,
ne, und eine Petrischale, was müsst ihr machen? Also, ihr müsst eine Gewebeprobe von eurem Hund nehmen und dann, wie das wohl gemacht wird, ist, man nimmt Eizellen, das sind wohl Eizellen, die auch einfach aus Schlachthöfen besorgt werden.
Mhm.
So, dann wird nach einer Zeit der Originalzellkern aus dieser Eizelle rausgenommen. Also das genetische Material des Schlachthoftiers ist dann weg. Und dann kommt halt die Zelle, also Zellkern vom Spendertier rein. Ne? So, und dann darf jetzt diese fremde Eizelle versuchen, aus irgendeiner anderen Zelle ein Embryo zu machen.
Ach krass, okay.
Das passiert unter anderem mit Elektroschocks, gibt Fische, ist ganz kompliziert, so.
Alter, das ist absolute Frankenstein.
Ja, und dann wird diese Eizelle natürlich auch wieder einem Tier eingepflanzt, weil irgendwie muss das Ding ja ausgetragen werden.
Mhm.
Da hängt ja schon noch einiges mit dran. Das arme Tier muss dann irgendwie Hormone kriegen und so weiter. Also es können ultraschwere Geburten sein. Es können natürlich Fehlbildungen geben, Fehlgeburten und so weiter. Also es kann extrem viel schief gehen. So, was aber der Punkt ist, das sind nicht eins zu eins, sind nicht Klonkrieger, die dann rauskommen, sondern
Klonkrieger.
Es gibt immer so klitzekleine Unterschiede.
Das wird sich der Präsident wahrscheinlich wünschen. Aber
das vielleicht, ja. Sondern sie sind immer so ein bisschen, ist mehr so zwillingsmäßig, weil unter anderem in so einer Zelle auch noch mitochondriale DNA ist. Vielleicht erinnerst du dich, Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen.
Ja.
Also gibt es schon noch
an meine Biologielehrerin. Ja.
Andere Dinge, die da arbeiten, sag ich mal. Und natürlich spielt da auch, also Nature und Nurture, ich weiß nicht, sagt es dir was, dass natürlich die DNA das eine ist, aber dann auch noch alles andere, die Umwelt, wie sich etwas ausprägt, auch noch Einfluss nimmt. Also selbst wenn du deinen Hund klonst, hat der vielleicht ein sehr ähnliches Aussehen, aber nicht unbedingt dieselbe Persönlichkeit dann am Ende, ne? Also das muss man schon sagen. Und auch menschliche Zellen werden geklont und dürfen auch geklont werden, natürlich unter sehr strengen Auflagen. Es geht dann eher so um Stammzellenforschung beispielsweise, ne? Oder damit man irgendwie Organe an oder in Tieren klont, die dann später benutzt werden können und so weiter. Also, aber selbstverständlich gibt es dann ganz viele ethische Riegel, die da vorgeschoben werden. Und wie gesagt, also das ist
ja, also im Moment, also für Stammzellen und so, das ist ja auch alles sinnvoll, ja. Also das ist was anderes als irgendwelche Leute wie dieser Javier, die nicht loslassen können, so, ne. Also es ist verabschiede dich von deinem blöden Mastiff, der hat ein schönes Leben gehabt, du musst nicht 5 Stück von denen dann auch noch klonen, also.
Ja, aber ich meine, weißt du, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass dieses Eizellenumpflanzen, sage ich jetzt mal, einfach gut funktionieren würde, dann kommt dann auf jeden Fall am Ende ja so eine krasse ethische und gesellschaftliche Frage rein. Wenn man das mal fertig denkt, Menschenwürde, gilt es dann auch für Klone? Oder ist Klonen überhaupt menschenwürdig? Dann aber auch, was macht es mit der Individualität und Identität von der Person, wenn sie weiß, sie ist geklont? Es hat ja auch krasse psychosoziale Folgen. Also Leute, ich glaube, vom Klonen lassen wir mal vielleicht ein bisschen die Finger.
Boah, das sind so anstrengend, philosophisch komplexe Fragen. Es gibt so viel zu tun gerade. Ich möchte, lasst es einfach sein, bitte. Ich habe keinen Bock, dass dazu noch mehr gemacht wird und dann große politische Diskussionen zu so einem Thema rauskommen. Es gibt ganz andere Probleme. Wir haben argentinische Präsidenten mit Kettensägen in der Hand. Bitte. Bitte nicht. Klonen, bitte einfach wieder alle Pläne in die Schublade packen, vergesst es.
Aber Sophie, kleiner Exkurs zum Thema Klonen, jetzt wisst ihr Bescheid und wisst jetzt auch, wer dieser argentinische Präsident ist.
Ja, mein Wellensittich bleibt auf jeden Fall unter der Erde und es gibt auch keinen zweiten.
Man kann auch ausgestorbene Arten theoretisch durch Klone wieder beleben, ne?
Also ja, und alle haben gesehen, was bei Jurassic Park passiert ist, also das lassen wir auch.
Lassen wir auch, okay.
So, wir bleiben bei Tieren. Tiere verkleiden für die Forschung.
Was?
Super. Ja, also Hunde zu Halloween verkleiden finden wir nicht cool.
Nee.
Insekten für Forschung verkleiden lieben wir.
Warum?
Finden wir super. Um zu testen, ob Springspinnen, kennst du die, diese Spinnen, die kein Netz bauen, sondern die halt ihre Beute anspringen und dann so festhalten, ob Springspinnen anders reagieren, wenn Termiten, die sie eigentlich gern essen, eine etwas andere auffällige Färbung haben,
okay,
haben sie Termiten so kleine Capes angezogen, also so Umhänge. Bild in den Shownotes, also wirklich unfassbar süß, weil Termiten sind ja schon sehr klein.
Ja.
Und die bestehen aus so zwei Segmenten, ne? So ein Vorderleib und am Hinterleib hängt halt so ein riesiges Stück Papier, entweder in schwarz, in weiß und dann gibt es ein drittes Modell schwarz-weiß gestreift.
Also
und dann
so, hat man Termiten Fashion Week, sorry.
Genau, Termiten Fashion Week, was schützt am besten vorm Gefressenwerden? Das war dann sozusagen die Fragestellung. Mhm. Springspinne mit ein paar von diesen Cosplay-Termiten in eine Petrischale gesetzt und geguckt, was passiert.
Und?
Und die Springspinne hat tatsächlich die gestreifte sehr schnell gespottet, also sich direkt so in die Richtung gedreht und gesehen, sehr auffällig, sehr auffälliges Kostüm. Aber hat dann doch lieber die mit dem schwarzen oder mit dem weißen Cape angegriffen. Also wenn du ein gestreiftes Cape als Termite anhast, ist echt ein
Gamechanger. Okay.
Gamechanger. Ja.
Aber
kannst durch den Urwald laufen, musst dir keine Sorgen
Moment
machen.
Moment mal, aber meinen die wirklich, dass man ein Cape, das man einer Termite anzieht, mit einer auffälligen Färbung vergleichen kann?
Ja. Das ist doch hier, wie heißt das? Nicht Mimikry? Mimikry ist das, wenn die das nachmachen. Aber es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Tiere gefärbt sind oder gemustert sind.
Ja, aber
ne?
Sorry, ist doch was anderes, ob eine Termite jetzt gefärbt ist oder sich ein schwarz-weiß geflecktes Blatt hinter sich herzieht.
Das ist riesig. Die hat das wirklich auf ihrem Körper so draufkleben und zieht das mit sich hin. Und das ist sehr auffällig schwarz-weiß gestreift. Die sind eigentlich so ein bisschen bräunlich-beige unauffällig. Und dann hat die auf einmal so was schwarz-weiß gestreiftes. Also ich war...
Na, der praktische Nutzen für die Termiten ist ja nicht da, weil woher sollen die jetzt in der Natur solche Capes kriegen?
Nein, die kriegen keine Capes. Um die Termiten geht's auch gar nicht. Die Termiten sind natürlich der Star der Studie, weil die was Cooles anhaben,
okay,
aber es geht um die Springspinne.
Na,
die wollten
toll.
Einfach wissen, Springspinne, hast du Bock, diese gestreifte Termite zu essen oder willst du lieber die anderen
Termiten? Okay, ich habe zu sehr mit den Termiten mitgedacht. Ich verstehe.
Mm-mm.
Du merkst vielleicht, wo meine Sympathien gegenüber Spinnen liegen. Nicht bei den Spinnen.
Genau, es startet groß für die Termite, aber endet dann sehr, sehr traurig.
Okay. Aber geil, muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Sieht bestimmt wahnsinnig süß aus. Alle kleine, wie so kleine Harry Potter Häuser haben dann die Termiten, drei verschiedene gehabt mit ihren kleinen Capes, wurden da eingeteilt und am Ende haben die gestreiften, das war dann wahrscheinlich Gryffindor, gewonnen.
Genau, 100 Punkte für gestreifte Gryffindor-Termite.
Süß.
Yay, juhu. Machen die Termiten dann. Ja, also es startet sehr groß für die Termiten, aber es endet mit den Springspinnen. Und Springspinnen sind auch wirklich sehr, sehr cool. Also auch wenn es Spinnen sind, ich bin ja auch großer Insektenfan. Seit ich das gehört habe, dass Springspinnen sogar mal in Schwerelosigkeit getestet wurden, ihr Wahnsinnsjagdverhalten. Ja, man hat mal Springspinnen in Schwerelosigkeit, hat man denen Beute vorgesetzt, natürlich mit Abstand, weil die sollen ja richtig cool ihr Opfer anspringen. Mhm. Aber in Schwerelosigkeit springst du ja anders, ne? Du berechnest ja eigentlich die Schwerkraft mit ein als Springspinne, ne?
Ja.
Also und dann sind die halt immer an ihrer Termite oder Fliege oder was sie auch immer denen serviert haben, vorbeigesprungen, weil Schwerelosigkeit. Aber nach 2-3 Mal hatten die das voll drauf.
Die haben es gecheckt.
Schwerelosigkeit, kein Problem. Springspinne kann auch in Schwerelosigkeit ihre Opfer kriegen.
Ja,
fand ich geil.
Geil.
Das sind schon coole Tiere.
Voll. Also jetzt bin ich auch ein bisschen fasziniert, auch wenn ich sehr mit dem Termiten ansonsten mitfühle. Mehr. Ja, gut. Ich würde sagen, das war die Fakt-Up-Woche schon wieder, Sina.
Ich auch.
Wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hängen wir euch hier hinten dran. Und ansonsten schreibt uns gerne Mails, wenn ihr was habt. Oder schenkt uns ein paar Sterne. Bewertungen sind total wichtig, damit mehr Leute uns finden können. Und wir haben noch was für euch. Wir sind nämlich beim SWR Podcast Festival am Start. In Mannheim könnt ihr uns live sehen und treffen und mit uns einfach einen coolen Abend verbringen. Und
mit uns ganz viel lachen auch.
Das außerdem,
auf der Bühne,
hoffentlich.
Vor der Bühne.
Genau. Und zwar am 3. Februar sind wir da am Start. Am Nachmittag haben wir die Vorstellung. Wir verlinken euch auch, wo ihr Tickets bekommt und alle weiteren Infos natürlich in den Shownotes. Und es wäre super, super, super schön, ein paar von euren Gesichtern zu sehen und kennenzulernen.
Ich freue mich mega darauf. Ich freue mich mega.
Bin auch schon ein bisschen aufgeregt jetzt.
Bühne. Nein, nicht aufgeregt. Okay. Kommt alle.
Okay.
Das wird cool.
Das wird
kommt alle.
Ja. Bis dann.
Tschüss.
Hi, wir sind Nick und Leon und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann hört doch auch mal bei uns rein, bei den Bromance Daddies.
Wir sind beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Väter geworden sind. Nick hat eine 2-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn und ich habe 2-jährige Zwillingsboys.
In unserem Podcast sprechen wir über unser Daddy-Dasein, wozu natürlich auch Fails gehören. Leon hat seinem Sohn zum Beispiel schon mal die Kita-Tür gegen den Kopf geknallt oder ich habe meinen Sohn mal aus Versehen in hohem Bogen im Schwimmkurs durchs Becken geworfen, obwohl die Aufgabe eigentlich nur war, die Kinder hochzuhalten.
Naja. Neben unseren Fails sprechen wir jede Woche über ein Thema, zu dem es dann auch immer relevante Fakten gibt. Von Urlaub mit Kindern bis zu Was machen Kinder mit Freundschaften ist alles dabei.
Hört gerne mal bei uns rein, bei den Bromance Daddies. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.